Fred, Mann, eine Frau, Vater von 7 Kindern, bin froh hier sein zu dürfen unter euch. Ich bringe euch Grüße von der christlichen Versammlung in der Gabelsberger Straße in Salzburg, aber auch bringe ich allgemeine Grüße von den Gemeinden in Salzburger Land und angrenzend in Oberösterreich. Ich habe meinen Freund Günther mitgebracht. Er ist für diese Woche mein Schatte. Das heißt, er wird euch sagen können nachher, wie meine Schattenseite ausschaut. Wir haben uns danach gesehnt, Zeit miteinander zu verbringen, ein bisschen besser uns kennenzulernen. Und das ist eine Möglichkeit diese Woche. Mobil Treffpunkt ist mir bekannt von Erzählung. Ich habe den Bus nie gesehen. Aber bezeichneterweise, all das, was ich gehört habe, ist positiv. Ich bin nicht einer, der sehr viel von Einsätzen hält im Allgemeinen. Aber ich habe gehört und es freut mich zu hören, dass diese Einsatzmöglichkeit tatsächlich von dem Herrn benutzt worden ist, Leute anzuspornen, in ihrem Alltag zu evangelisieren. Dass der Bus an vielen Orten Spuren hinterlassen hat. Und das finde ich sehr, sehr gut. Und so, ich bin froh, irgendeinen kleinen Beitrag diese Woche zu eurer Arbeit machen zu dürfen. Ich glaube, der Herr hat euch eine Möglichkeit geschenkt, in einer bestehenden Bewegung, wo sehr viel nicht mehr in Bewegung ist, dass ihr ein bisschen Staub aufwirbelt, Schulung macht, gute Vorbilder seid und Leute anspornt, neue Hoffnung gibt, Wege aufzeigt, wie man wiederum vorwärts gehen kann in der Evangelisation. Zumindest seid ihr dafür bekannt. So, bin froh hier sein zu können. Wir wollen lesen heute Abend 3 Abschnitte eigentlich. Über den Diener und seinen Dienst. Wir beginnen in 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 12. Vers 11 meine ich. Dieses gebiete und lehre, niemand verachte deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben, in Keuschheit. Bis ich komme, halte an mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen, mit dem Lehren. Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, welche dir gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegen der Ältestenschaft. Bedenke dieses sorgfältig. Lebe darin, auf dass deine Fortschritte allen offenbar sein. Habe Acht auf dich selbst und auf das Lehren. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du dieses tust, so wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, welche dich hören. Der Diener und sein Dienst. Und man kann nicht zu viel sagen über das persönliche Leben und Vorbild des Dieners am Wort Gottes. Habe Acht auf dich selbst und auf das Lehren. In Vers 12, Ist das Dieners Vorbild im Wort und Wandel uns vor Augen gestellt. Die Tätigkeit dieses Dieners des Herrn war, ja, die Gefahr bestand, dass seine Tätigkeit, seine Wirksamkeit durch seine Jugend beeinträchtigt würde. Und Jugend ist in vielen Kreisen ein Nachteil, wenn es geht um den Dienst des Herrn. Es ist ein tragisches Phänomen. Selbst in unseren Kreisen glauben viele Leute, dass man erst sich irgendwie in der Öffentlichkeit für den Herrn engagieren soll mit dem 30. Lebensjahr. Man denkt an den priesterlichen Dienst im Alten Testament, an den Dienst der Leviten und an die Tatsache, dass unser Herr 30 Jahre alt war, als er seinen Mund in der Öffentlichkeit aufgemacht hat. Und vergessen dabei, dass seine Jünger wesentlich jünger waren als er. Johannes der Täufer war mit 30 Jahren berühmt in der Gegend. Johannes, der sein letztes Buch in der Bibel schrieb, nicht vor 90 nach Christus, wird wohl vielleicht 17, 18 Jahre alt gewesen sein, als er mit dem Herrn gezogen ist. Timotheus, ein junger Mann, und hier, nachdem er 15 Jahre lang mit Paulus unterwegs war, schreibt Paulus, niemand verachte deine Jugend. Wie alt wird er gewesen sein? Schon 14 oder 15 Jahre lang unterwegs mit Paulus. Markus war ein junger Mann. Die Apostel des Herrn starben um 60 nach Christus oder ein bisschen weiter. Die waren alle junge Männer. Aber es ist der Fall, dass Jugend den Eindruck von weniger Erfahrung, man ist grün sozusagen, wir sagen auf Englisch, immer noch nass hinter den Ohren, und desto wichtiger, dass wir ein Vorbild im Wort und im Wandel sein. Im Wort, ich möchte betonen, dass ein unbedachtes Wort dir deinen Ruf, deine Wirksamkeit, deine Möglichkeit, anderen Leuten zu dienen, kosten kann. Ich kann mich erinnern an eine Tagung in 85. Wir waren etwa 200 Leute zusammen. Der Vortragende ist von seinen Notizen weggekommen und hat begonnen, irgendwie sinnlos abzuweichen von seinem Thema, hat eine sehr dumme Frage gestellt und sie an mich gerichtet. Und ich habe auf gleiche Weise, ich habe eine dumme Antwort auf seine dumme Frage gegeben. Aber das Problem, die Antwort und die Frage hatten zu tun mit Partnerschaft. Und da, wenn man einen Fehler macht in der Öffentlichkeit, dann ist man auf ewig gebrandmarkt. Und die Christen lassen einen nicht so schnell Fortschritte machen. Bis auf den heutigen Tag, eine dumme Bemerkung, sie war nicht tendenziös, hatte nichts mit Geschlechtlichkeit zu tun. Aber eine dumme Bemerkung kostet mich bis auf den heutigen Tag die Möglichkeit, gewisse Geschwister in unseren Reihen zu dienen. Hab Acht auf dich selbst, sei ein Vorbild im Wort, ein Vorbild im Wandel. In Vers 13 und 14 sehen wir, dass der Dienst des Dieners des Herrn seine Begabung entsprechend sein soll. Immer wieder ist dieses Thema in den Pastoralbriefen erwähnt. Timotheus soll die Gabe Gottes aufwachen, die er bekommen hat in Verbindung mit Paulus. Hier, er soll diese Gabe nicht vernachlässigen. Timotheus sollte Gott seiner Gabe entsprechend dienen. Wir sind alle Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Und wir haben die Verantwortung, als gute Verwalter dem Herrn zu dienen. Der die Aufgabe hat, zu reden wie die Aussprüche Gottes, sagt Petrus. Und wer ihm dient, er soll in seinem Dienst mit Fleiß dem Herrn dienen. Zwei Arten von Gaben, zwei Kategorien. Die scheinbaren Gaben, diejenigen, die im Vordergrund sind, die Redegaben, Prophetie, die Apostelgabe, Lehrer, Ermahnung und so weiter. Und dann die Dienstgaben, Barmherzigkeit, Hilfeleistungen und so weiter. Man ist verantwortlich, dem Herrn zu dienen, entsprechend der Begabung. Und einer der Grundlagen oder Grundpfeiler unserer Bewegung ist das allgemeine Priestertum. Allgemeines Priestertum ist wirklich ein ungeheuer wichtiger Grundsatz im Leben der Gemeinde. Aber Geschwister, die Bibel redet nirgends von allgemeinem Rednertum. Allgemeines Priestertum und allgemeines Rednertum sind zweierlei. Unsere Schwestern sind auch Priester. Aber sie haben nicht die Aufgabe, für Gott, im Auftrag Gottes, nicht einmal zu Gott zu reden, in der Gemeindezusammenkunft. Solo reden, das heißt. Und obwohl alle Brüder ihre Beiträge erwohnt sind, wenn wir zusammenkommen, den Herrn zu verherrlichen und ihn zu seiner zu gedenken, es ist nicht notwendig, der Weise der Fall, dass jeder Bruder die Verkündigung am Wort Gottes betreiben soll. Wenn wir 1. Korinther 14 lesen, von den Geistesgaben ist die Rede, dann sollen die Leute ihre Gabe entsprechend dienen in der Gemeinde. Allgemeines Priestertum ist nicht zu verwechseln mit allgemeinem Rednertum. Der Dienst am Wort Gottes, und jetzt rede ich nicht von Beiträge in der Bibelstunde, jetzt rede ich nicht von Arten von Dienst, die wir alle tun können und sollen, aber der Dienst am Wort Gottes, wo wir stehen vor einer Anzahl von Leuten und reden im Auftrag Gottes, geschieht gemäß der Begabung, die Gott uns gegeben hat. Habt ihr das nicht bemerkt in Römer Kapitel 12? Es fasziniert mich, dass hier wo die Rede von geistlichen Gaben ist und die Rede von geistlichem Gottesdienst. Was mich schockiert hat bei Betrachtung dieses Kapitels war, wie viel Gott von unserem Vernunft redet. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, euer Leibe darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefällige Schlachtopfer, welches euer vernünftiger Dienst ist. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, was das gute und vollkommene und gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben worden, jeder unter euch ist nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Habt ihr die Betonung bemerkt? Wie oft? 7, 8 Mal. Es geht hier, wenn es geht hier um die Gnadengaben, es geht um eine vernünftige Handhabung. Dass wir lernen, uns richtig einzuschätzen. Und in dem Kapitel, das wir so oft zitieren, wenn wir reden von Geistesführung, von dem letzten Teil des 1. Korintherbriefes, Kapitel 14 von 1. Korintherbrief, wo die Gemeinde zusammenkommt, beschrieben wir, bezeichnenderweise ist der Heilige Geist gar nicht erwähnt. Und wir reden von Geistesführung. Aber Vernunft und vernünftiger Umgang und verständiger Umgang mit den geistlichen Gaben ist erwähnt. Wir sollen Kinder sein an Börsen, aber im Verstand, wenn es geht um die Betätigung unserer Gaben, wir sollen erwachsen sein. Und ich glaube, gerade hier heute Abend, wo wir beginnen, über das Thema des Dienstes am Wort Gottes zu reden, ist es unerlässlich, dass wir einen Abstecher machen, sozusagen, und ein anderer daran erinnerten, dass wir besonnen sein sollen. Was ist meine Gabe? Denn die Tatsache ist, in vielen Versammlungen ist es so, allgemeines Priestertum wird als allgemeines Rednertum verstanden, und viele geistliche und sehr begabte Brüder üben Zurückhaltung, wo andere, die unbegabt sind, den Dienst tun. Wir haben einen Bruder in einer der Salzburger Gemeinden, der behauptet, er sei Evangelist. Er ist immer unterwegs mit seinen Traktaten. Er hat seinen Koffer und seine Traktaten und predigt umeinander in der ganzen Weltgeschichte. Und ich bin seit 10 Jahren im Salzburger Land. Ich weiß nicht, ob ich glaube nicht, dass er eine einzige Person zum Herrn geführt hat. Er soll lieber besonnen sein. Das ist nicht seine Begabung. Natürlich wollen wir, dass jeder evangelisiert. Aber auf seine Weise ist es nicht eine gute Werbung fürs Evangelium. Wenn es geht um den Dienst des Herrn, beginnen wir damit, dass wir prüfen, was ist der Wille des Herrn. Die Grundlage ist völlige Hingabe. Ich stelle mich zur Verfügung. Meine Zunge, meine Hände, meine Füße. Ich möchte dir, Gott, dienen. Aber was soll ich tun? Da müssen wir prüfen. Da sind wir besonnen. Da wollen wir nicht hören von uns denken, aus sich zu denken gebührt. Und wenn man die Geschichte von Timotheus weiterliest, hier in dem 4. Kapitel, Timotheus war nicht alleine in der Beurteilung seiner Begabung, und ich auch nicht. Wenn ich ein junger Bruder bin, und viele von uns hier heute Abend sind jung, ich betrachte mich immer noch als jung, solange ihr mein Geburtstagsdatum nicht wisst, bin jung. Und man weiß vielleicht nicht, was die Begabung ist. Es ist gut, mit der Ältestenschaft zu reden. Hier die Ältesten identifizierten sich mit Timotheus. Sie hatten besondere Führung von dem Herrn angesichts seines Dienstes. Sie identifizierten sich mit ihm durch Handauflegung und mit dem, was der Herr durch ihn tun würde. Wie wichtig ist die erfahrene Kritik und Ermutigung älterer Brüder, wenn es geht darum, um unseren Dienst. Und leider, in vielen Orten, ist es so, dass diese Kritik, diese väterliche Kritik und diese Ermutigung fehlt. Ich war in einer Versammlung in einem Land, der bis 19. März zumindest ein anderes Land ist. Und im Ausland, und ich redete mit einem Bruder, er war 31 Jahre alt, und wir redeten über den Dienst des Herrn. Ich fragte ihn, er sagte, niemals hat irgendeinen älteren Bruder in der Gemeinde ihm geholfen zu lernen, wie man die Bibel studiert. Niemals hat er Ermutigung bekommen, wenn es ging um das Predigen des Wortes Gottes. Er ist niemals mit einem älteren Bruder in der Gemeinde ins Krankenhaus gegangen, einen Krankbesuch zu machen oder Geschwister zu besuchen, die nicht in der Gemeinde auftauchen. Alle diese Dinge musste er selber lernen. Und diese Gemeinde ist stolz darauf, dass sie konservativ ist und manche Entwicklungen ferngehalten hat bis jetzt. Aber ich vertraue, dass ihr in Versammlungen seid, wo ihr brüderliche Kritik und Hilfe bekommt angesichts der Findung und der Ausübung eurer Gnadengabe. In Vers 15 und 16 ist das persönliche Fortschreiten und die wirksame Lehrtätigkeit uns vor Augen gemalt. Das persönliche Fortschreiten und die als Vorbild. Und die wirksame Lehrtätigkeit rettet den Geschwistern, die wir dienen. Unsere Fortschritte sollen offenbar sein. Die Geschwister, wenn sie klug sind, verlangen nicht von uns Vollkommenheit, aber sie verlangen Fortschritte. Beachte die Reihenfolge, habe Acht auf dich selbst und auf das Lehren, nicht umgekehrt. Acht auf dein persönliches Leben und Acht auf das Lehren. Das ist die Methode Jesu. Ist das nicht, was Lukas schrieb am Anfang der Apostelgeschichte? Ich habe dir geschrieben, all das, was Jesus getan hat und gelehrt hat vom Anfang an. Das Tun erstens und das Lehren. Und leider müssen viele das hören, was einer einmal sagte: Was du bist, sprich so laut, ich kann nicht hören, was du sagst. Dr. Howard Hendricks ist ein bekannter Theologe in den USA. Er war unterwegs in einem Flugzeug und stellte sich einer Passagier vor als Dr. Howard Hendricks. Er sagte: Ja, und was, sind Sie Internist oder Kinderarzt oder Praktiker? Er sagt, oh nein, nein, nein. Er sagte, ich praktiziere nicht, ich predige nur. Und wie viele müssten das sagen? Und wie viele Diener des Herrn sind nicht wirksam in seinem Dienst und retten die Zuhörer nicht, denn sie leben das nicht, was sie sagen. Sie leben unter der Illusion, dass es irgendwie Gott wohlgefälliger Dienst ist, die Schrift zu verstehen, die Zusammenhänge zu erkennen und auf eine interessante und ergreifende Weise präsentieren zu können. Leute, das reicht nicht aus. Jakobus schreibt, lasst nicht viele von euch Lehrer werden, damit der Lehrtätigkeit und mit dem besseren Verständnis und mit dem sich trauen, vor anderen zu stehen und ihnen zu sagen, wie sie leben sollen, kommt ein viel schwierigeres Gericht, Beurteilung unseres Dienstes. Dann ein Schritt weiter, in 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, das Leiden für die Wahrheit des Evangeliums. Und ich möchte hier keine detaillierten Auslegungen machen. Ich studiere jetzt 2. Timotheusbrief und bin sehr begeistert. Und in den Pausen, wenn ihr über etwas Interessantes reden wollt, dann reden wir über 2. Timotheusbrief. Aber gerade jetzt nur ein paar Bilder oder Bilder oder Metapher, die das Leben eines Dieners beschreiben. Lesen wir Vers 1 bis 6. 2. Timotheus 2, 1 bis 6. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christo Jesu ist. Und was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, das vertraue treuen Männern an, welche tüchtig sein werden, auch andere zu lehren. Nimm teil an den Trübsalen, als ein guter Kriegsmann Jesu Christi. Niemand, der Kriegsdienste tut, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, auf dass ihr dem gefalle, der ihn angeworben hat. Wenn aber auch jemand kämpft, so wird er nicht gekrönt, wenn er nicht gesetzmäßig kämpft. Der Ackerbauer muss, um die Früchte zu genießen, zuerst arbeiten. Dann Vers 14, oder 15, befleißige dich selbst Gott bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Und dann Vers 20, in einem großen Hause sind aber nicht alleine goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre und die anderen zur Unehre. Wenn sich nun jemand von diesen reinigt oder wegreinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk. Die jugendlichen Lüste aber fliehe, streben nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Und dann ist die Rede von dem Auftreten des Knechtes des Herrn, von seinem Betragen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße geben zur Erkenntnis der Wahrheit und so weiter. 5 Metapher, die das Leben eines Dieners beschreiben. Was es heißt, zu leiden für die Wahrheit des Evangeliums. Zuerst einmal der Kriegsmann. Er kennt Härte. Er hat einen strengen Lebensstil. Er weiß, was Entbehrungen sind. Wir wollen dem Herrn dienen. Ist das unsere Erfahrung? Während des Zweiten Weltkrieges hat man immer wieder bei verschiedenen Anlässen eine Redewendung in England gehört. Vielleicht der schöne Eisenzaun wird abgetragen oder eine Glocke von der Kirche wird genommen oder man steht wiederum stundenlang, um Zucker kaufen zu können und bekommt schließlich keine. Und die Redewendung, die man bei solchen Anlässen immer gehört hat, war: There's a Krieg on, there's a war on. Es ist Krieg. Und es ist selbstverständlich in Zeiten des Krieges, wenn man Entbehrungen hat. Und Brüder, es gibt einen Krieg. Es ist unsere Aufgabe, zur Verfügung zu stehen. Stellen wir uns diesen Dienst, evangelistisch mitzuhelfen mit dem Mobiltreffpunkt oder dem Dienst der Verkündigung in der Gemeinde, es heißt, zur Verfügung stehen und sich nicht verwickeln lassen in Alltagsbeschäftigung. Alltagsbeschäftigungen sind alltäglich und sind notwendig. Aber manche von uns sind wie Gulliver in dem bekannten politischen Roman Gullivers Reisen. Wir haben große Kraft und Fähigkeit und könnten sie verwenden, wenn wir uns nicht verwickeln lassen von den Lilliputaner, diese ganz kleine Mandel, die mit kleinen Fäden den großen Gulliver gebunden haben. Er war hilflos ihnen ausgeliefert. Er hätte einen Faden mit einem Finger brechen können. Aber all das, was ihn verwickelt hat, die Anzahl der Dinge, er war kraftlos und er konnte nichts tun. Ist es nicht der Fall, dass wir es oft nicht sagen können, was Paulus gesagt hat, dieses eines tue ich. Nein, wir sagen ja, diese 37 Dinge tue ich. Und für den Diener Christi ist das Schlechte nicht der Feind des Guten. Ich stehe auf in der Früh, meine Wahl ist nicht, ob ich ein Joint rauche oder Bibel lese. Meine Wahl ist zwischen Einheizen, ein bisschen herumtun, Kaffee richten, Zeitung lesen und so weiter. Meine Probleme sind zwischen Gut und dem Besten. Und wir lassen uns verwickeln. Der römische Soldat musste auch schlafen. Er hatte sein Bett, auf seinen Rücken hat er es getragen. Er musste auch essen, er brauchte Geschirr. Er musste Wasser mitnehmen und sein Schwert und all diese Dinge. All das, was er brauchte zu leben, trug er auf seinen Rücken. Und er nannte das lateinisch Impedimente, Hindernis. Die notwendige Hindernisse, Dinge, die uns behindern können, die wir brauchen zu leben, Alltagsbeschäftigung. Ein Bruder sagte zu meinem jungen Mitarbeiter Christian, nach einer Tagung, wo ich reden durfte in Rehe, er sagte, ja, du bist beteiligt an einer Firma, ich auch. Und als ich in deinem Alter war, war ich der begabteste junge Bruder in der Versammlung. Ich wollte dem Herrn auch vollzeitlich dienen, aber ich musste zuerst Geld verdienen. Und ich habe mein Leben vergeudet, sagte er mit Tränen in den Augen. Du, sein Zaun ist groß genug für ein Schlafzimmer. Ein Freund von mir sagte, als ich sein Haus betrat, war das das erste Mal in meinem Leben, dass meine Schuhe sich ausgezogen haben, freiwillig. Aber er hatte sein Leben vergeudet. Gott sei Dank, sagte er, bin ich 50 und nicht 70. Die Härte, das Verfügungstehen, das Nein sagen können zu verschiedenen Wünschen, die auch konkurrieren für unsere Lebenskraft. Vers 5, der Ringer oder der Sportler. Der Sportler wird nicht gekrönt mit Lorbeeren, wenn er nicht gesetzmäßig kämpft. Er ist durchtrainiert, alles auf ein Ereignis hin trainiert. Aber er muss kämpfen im Rahmen der Vorschriften, im Rahmen der Spielregeln. Kein Doping, kein Schnellverfahren, weißt du, bei einem Wahllauf ein bisschen ein paar hundert Meter abschneiden, gell? Das geht nicht. Und Brüder, es gibt gewisse geistliche Prinzipien, die wir beherzigen müssen, mit Ausharren, wenn wir das Ziel erreichen wollen, wenn wir nicht disqualifiziert werden. Paulus sagte, ich kämpfe, ich halte meinen Leib in Knechtschaft, oder ich vergesse den genauen Begriff auf Deutsch, I buffet my body auf Englisch. Er sagte, dass er zerschlägt seinen Leib und führt ihn in Knechtschaft, auf das ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, so selbst disqualifiziert werde. Eine gewisse Spielregel sind notwendig. Ein Leben in Verbindung mit Gott. Nicht ein Leben in Verbindung mit Gott in der Früh am Sonntagmorgen, wenn du meinst, du könntest am Sonntagvormittag oder Nachmittag das Podium besteigen. Nein, ein Leben in Verbindung mit Gott während der Woche. Spielregeln, Gehorsam, stille Zeit, Studium, Schriftstudium und so weiter. Und Vers 6, der Ackerbauer. Es ist logisch, oder? Der Ackerbauer muss, um die Früchte zu genießen, zuerst arbeiten. Sein Leben ist ein glanzloses Leben. Unter seinem Leben steht das Motto, ohne Schweiß kein Preis. Seine Tätigkeit ist nicht reizvoll, wie der Sportler oder der oder interessant und spannend wie der Soldat. Seine Tätigkeit ist Prose den ganzen Tag. Harte Arbeit. Natürlich ist Ernten Spaß. Natürlich ist Ernten eine Freude. Aber auf dem Pfad zur Ernte liegt eine Menge Arbeit. Und um zu ernten, musst du hart arbeiten. Dann ist die Rede In der zweiten Hälfte des Kapitels von dem bewährten Arbeiter, dem guten Arbeiter und von dem schlechten Arbeiter. Von Timotheus und von Menschen, die von der Arbeit, von der Wahrheit abgeirrt sind und die an den Glauben etlicher umstoßen. Er sagte, befleißige dich, dich selbst Gott bewährt darzustellen als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Das heißt nicht, dass er die Grundsätze der Bibel in die verschiedenen Haushaltungen einteilen kann. Ich glaube an die Haushaltungen. Ich mag sehr gerne Bibelpanorama und die ganzen Bücher, die Eberhard Platte illustriert hat. Ich glaube dran. Aber das ist nicht, was dieser Vers heißt. Wir nehmen den Vers manchmal dafür her. Es ist nicht, dass du alles richtig einteilst. Das ist Gnade und das ist Gesetz und so weiter. Nein. Dieser Begriff heißt, wie du siehst, in der Fußnote, das Wort in gerade Richtung zu schneiden. Ein Wort, was benutzt wird von einem Kriegsherr, das einen Weg durch ein Wald macht, auf das die Kriegsgeräte hindurch können. Einen geraden Weg, auf das Kriegsmaterial befördert werden kann. Oder es heißt, zu pflügen, eine gerade Furche über den Acker. Es setzt Fachkenntnis voraus in der Ausübung meiner Tätigkeit. Er muss sich bemühen darum, befleißigen, sich Gott als bewährter Arbeiter darzustellen, der sich nicht zu schämen hat. Es wird deutlich in den Auseinandersetzungen mit ihr lernen, ob wir bewährte Arbeiter sind. Und das ist der Zusammenhang dieser Aussage. Die Rede ist nicht von, wie man Bibelpanorama schreibt oder alle Dinge einteilt. Die Rede ist vom Umgang mit ihr lernen in diesem Zusammenhang. Und es ist zu spät, schnell nachzuschlagen, wenn man in der Konfrontation ist, um der Gemeinde willen. Vor kurzem besuchte ich die Geschichte-Professoren meines Sohnes. Die haben eine Menge Titel in Österreich. Es gibt mehr Titel als Fleur auf einem Hund in Österreich. Die Frau Professor Magister Dr. Kasinger. Und das, was sie sagt, ist ein Kas. Weißt du, sie hat begonnen zu reden über das Alte Testament. Und natürlich, die Königin von Saba kann es nicht geben, denn erst 500 Jahre später war Hochkultur in der Gegend. Und die ganze Reitstelle, das ist übertrieben. Und das Ganze ist geschrieben erst nach oder während der babylonischen Gefangenschaft. Man hat versucht, nachträglich Israel eine herrliche Vergangenheit zu geben, auf dass sie ermutigt werden in der schrecklichen Zeit. Und dann schließlich, wir haben geredet von diesen ganzen Dingen. Jeden Freitagmorgen habe ich mit Joshua geredet in einer Bäckerei über das, was er gerade in Geschichte besprochen hat. Und dann kam der Tag, wo es mir zu viel wurde. Ja, weißt du, der Pilatus, der hat viele Jesuses gekreuzigt. Jesus war wie Rolf oder Sepp oder Alois in Bayern. Und weißt du, schließlich wusste der Pilatus nicht, ob er den richtigen Jesus erwischt hat. Und so ich habe sie besucht. Grüß Gott, Herr Colvin. Grüß Gott, Frau Professor Magister Dr. Kasinger. Ja, was ist es? Ihr Sohn hat ein Einzel und ist sehr engagiert in der Schule und es ist wirklich ein Stern in der Klasse. Ich sagte, bin ich da wegen Noten. Sie sagte, ja, wieso? Was wollen Sie bereden? Ich sagte, es geht um Ihr Kommentar zu den biblischen Geschichten. Mein Sohn hat ein Problem. Sie sagt, oh, ja, ich weiß, er ist so gläubig und er ist 12 Jahre alt und das ist in der Zeit, die Zeit, wo man so viele Fragen stellt und ich möchte ihn nicht verunsichern angesichts seines Glaubens, aber man muss doch kritisch denken. Ich sagte, Frau Doktor, Sie haben ihn nicht verunsichert angesichts seines Glaubens, sondern angesichts Ihrer Glaubwürdigkeit. Und sie sagte, wieso, Herr Colvin? Ich sagte, Frau Doktor, Sie werden bemerkt haben, dass er vor allen Schülern Sie gefragt hat, ob Sie jemals das ganze Neue Testament gelesen haben. Und Sie sagten, nein. Und ob Sie die Bibel gelesen hätten. Und Sie sagten, hin und wieder haben Sie gelesen als Mädchen. Und ich sagte, Frau Doktor, ich studierte Geschichte bis zur Hälfte und musste leider während eines Krieges weg von der Universität. Und so, ich weiß im Vergleich mit Ihnen nichts. Aber ich weiß eines, dass es nicht seriös ist, Behauptungen zu machen, bloß aufgrund von Sekundärliteratur. Und dann haben wir geredet. Und wir kommen auf die Flut. Und ich sagte, ja, und natürlich ist die Flut überliefert in andere Literatur. Sie werden wohl wissen, dass die Flut in so vielen Bereichen mündlich überliefert ist, in so vielen Ländern. Ich habe einige aufgezählt und einige Kontinente. Und die Tatsache, dass die Völker in ihrem Gedächtnis an eine Flut denken und manche sogar von einer überlebenden Familie, ist nicht ein Einwand gegen die Geschichte in der Bibel, sondern eher eine Bestätigung. Und wenn es geht um den Epos von Gilgamesch, ah ja, Herr Colvin, der Epos von Gilgamesch, Frau Doktor, haben Sie ihn gelesen? Und es ist zu spät, in einem solchen Gespräch deine Hausaufgabe zu tun. Du wirst dich schämen müssen. Aber wenn du in einem Konfrontationsgebiet bist, wie in Österreich, mein Name ist öfters in der Zeitung gewesen. Und ich bin öfters in öffentlichen Debatten mit zweifachen Doktor Theologie, in öffentlichen Debatten mit ihnen gestanden. Und die anderen Brüder. Und es ist zu spät, dich vorzubereiten. Es ist zu spät. Du musst dich jetzt befleißigen. Du musst jetzt in deinem Alltag die Heilige Schrift, den Raum, den Rahmen in deinem Leben einräumen, wo wenn es drauf ankommt, in der Öffentlichkeit. Was tust du, wenn zwei kommen spät zum Brechen des Brotes? Wer redet mit ihnen, weißt du? Zwei schön angezogene Herren. Und schließlich, während des Brechen des Brotes, einer sagt, es ist sehr imponierend, dass ihr so bemüht sind um die Bibel. Und es ist wunderbar zu wissen, dass es einen Hirten gibt und ein Hof der Schafe und dass ihr den richtigen Hof sucht. Was sagst du dann? Und schließlich musst du die Adventisten bloßstellen. Nein, es gibt nicht ein Hof. Die Einheit der Kirche Christi besteht darin, dass wir die Höfe verlassen, Leute. Und werden eine Herde dadurch, dass wir Jesus nachfolgen. Und euer Hof ist eine Sekte. Es ist zu spät, deine Hausaufgabe zu tun. Und so befleißige dich. Und wenn du mit einem Table zu tun hast, das heißt, vor dem Sommer wirst du einige evangelistische Bücher lesen. Du wirst einiges über Apologetik lesen. Du wirst dich vorbereiten in der Heiligen Schrift auf die Fragen, die man immer wieder stellt. Du wirst dich befleißigen. Und das fünfte und letzte Bild, das heilige, gereinigte Gefäß. Zwei Arten von Mitarbeitern hier. Es sind die Gottbewährten und die anderen. Und der Herr weiß, wer die Seinen sind. Hier ist ein Zitat von der Septuaginte, 4. Buch Mose, Kapitel 6, wo die Korre Mose widersprochen hat. Und er hat gesagt, wir sind alle heilig. alle wir Juden. Doch der Herr wohnt in der Mitte seines Volkes. Es war ein kleiner Plädoyer für allgemeines Priestertum. Das war aber ein Problem. Denn Aaron war der Priester. Oh, wir sind alle heilig. Und Moses sagt, der Herr kennt die Seine, wer heilig ist. Und schließlich musste Moses sagen, steht ab von den Zelten von Korah. Und die Leute mussten entscheiden, was Heiligung ist. Wer ist heilig? Und zu wem der Herr steht? Der Herr kennt die, die seinen sind. Und wir stehen ab von Menschen wie Korah und seinen Mitarbeitern. Wir stehen ab von ihr Lehrer und ihr Lehrer. Negativ und positiv. Vierte Mose, Kapitel 16, Verse 3, 5, 7. Eigentlich Kapitel 16, Verse 1 bis 35. Und wir wollen einer sein, den der Herr kennt. Ein Gefäß zur Ehre. Ein brauchbares Instrument. Ein Werkzeug in den Händen Gottes. Und die Reinigung, wirkliche Heiligung, ist unerlässlich für den Dienst unseres Herrn. Abstand von ihr Lehre. Und Vers 21 und 22, positiv. Ein heiliges Leben, Abstand von jugendlichen Lüsten und so weiter. Und Absonderung zu den Leuten, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. So etwa. Der Diener unter einigen Gesichtspunkten. Aber Brüder, wir haben ein Problem. Wir denken Dienst am Wort Gottes. Und unsere Tendenz ist zu denken an ein Ereignis von etwa 45 Minuten, oder? Wir denken an ein Ereignis. Wenn du Sonntagnachmittag mit zitternden Knien durch den Weg beschreitest und du schaust und du hast nie gewusst, dass es so viele Leute in der Versammlung gibt. Oder wir denken an den ersten offenen Abend oder an dem Tables Einsatz. Aber Evangelisation aber der Dienst am Wort Gottes, besser gesagt, ist nicht ein Ereignis in erster Linie. Bischof Quayle stellte die Frage, ist Predigen die Kunst, eine Predigt zu machen und sie darzustellen? Nein! Das ist nicht Predigen. Predigen ist die Kunst, einen Prediger zu machen und ihn darzustellen. Jemand fragte Watchman Nee, wie lange es dauert, eine Predigt vorzubereiten. Er sagte, 20 Jahre. Denn der erste Schritt in der Vorbereitung einer Predigt ist die Vorbereitung des Predigers. Eines Predigers. Nehmen wir ein Beispiel. Morgen bekomme ich einen Brief, eine persönliche Einladung. Ich bin Mitglied von National Geographic Society, tatsächlich. Eine Einladung mit einer Expedition von National Geographic, eine Südpol-Expedition zu machen. Ich wäre geehrt. Kann ich gehen? Volker? Na, Volker, du bist ganz lieb. Nein, ich kann nicht gehen. Mein Lebensstil in den letzten 18 Jahren hat mich disqualifiziert. Ich kann nicht gehen. Und so ist der Dienst am Wort Gottes. Es ist nicht ein Ereignis nächsten Sonntag von 45 Minuten. Es ist ein Lebensstil geprägt von Umgang mit Gott und seinem Wort. Wie werden wir ein wirksamer Lehrer des Wortes Gottes, wenn wir sein Wort vernachlässigen in unserem Alltag? 1997 machte Christianity Today eine Umfrage von evangelikalen Predigern. Eine Umfrage.
1979.
Eine Studie über das Gebet. Das Ergebnis: der Durchschnittsprediger befragt betet lediglich 3 Minuten täglich. Gebetsarme Prediger stehen auf kraftlosen Podien und produzieren fruchtlose Hörer. Eine weitere Frage: Was ist das Ziel von dem Dienst am Wort Gottes? Wir haben einiges gesagt zu dem Diener selbst. Was ist das Ziel? Matthäus 28: Wir sollen sie lehren, alles zu bewahren, was er uns geboten hat. 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 5 bis 7: Das Telos oder das Endziel, das worauf wir eigentlich aussehen, schreibt Paulus, ist Liebe aus reinem Herzen, guten Gewissen, ungeheuchelter Glaube. 2. Timotheus Kapitel 3, 14 bis 17, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, reif und zu jedem guten Werk völlig geschickt. Kolosser 1, Paulus ringt gemäß der Kraft Gottes, die in ihm wirkte, auf dass jeder Vollkommenheit in Christo erlangt. In den Pastoralbriefen ist gesunde Lehre immer in Verbindung mit Lebensveränderung. Man könnte so sagen, lernen, eine Definition, eine Funktionsdefinition von Lernen ist Lebensveränderung. Aber Lehre ist in manchen Kreisen in Misskredit geraten. Lehre ist in vielen Kreisen die Kommunikation von möglichst ohne Gefühl von Glas oder besser glasklare oder eisklare Informationen aus einem Cerebellum zum anderen. Großhirn zum anderen. Immer etwas Neues muss dabei sein. Fremdwörter sind gefragt, möglichst hirnlastig. Ich weiß, dass ich echte Lehre betreibe, nach dieser Definition, wenn die Leute viele Notizen schreiben. Aber wenn Sie beginnen, direkt Ihre Gedanken oder meine Gedanken auf die Bibelränder zu übertragen, dann weiß ich, das ist Lehre. Wisst ihr, was ich meine? Oder wir reden von der erbaulichen Predigt. Ja, die erbauliche Predigt zielt möglichst aufs Gemüt der Hörer. Sentimentale theologische Schnulze, süßes Zeug, weißt du, aufgelockert von vielen Geschichten und Beispielen und Anekdoten aus der Predigerfamilie, eher geeignet zum Kaffeekränzchen als zur als Wortverkündiger. Aber echte Lehre ist immer erbaulich. Wir müssen neu denken über diese Dinge. Aufeinander bauend. Paulus vertraut seine Hörer, die Ältesten von Ephesus, dem Wort seiner Gnade an, die das euch aufzuerbauen vermag. Das Ziel von allem Dienst mit unseren Gaben soll Erbauung der Hörer sein, von jeder Äußerung des Heiligen Geistes. unser Ziel diese Woche ist es nicht, Notizhefte oder Bibelrände anzufüllen, dass wir Wahrheit lagern. Etwas über jedem Vers in einem Abschnitt zu sagen, das soll nie dein Ziel sein, wenn du da stehst auf dem Podium. Nicht Information zu schaufeln wie so viel Schnee oder Mist, sondern Lebensveränderung. Lebensveränderung in dem Kopf, in dem Herzen, in den Händen. In dem Denken, in dem Wollen, in dem Tun der Geschwister oder deiner Hörer. Unser Ziel ist, jemand einen Schritt weiter zur Vollkommenheit oder Reife in Christus zu bringen, ihn zu erbauen, ihn zuzurüsten zu einem wirksamen Ding. Und obwohl ich lange geredet habe heute Abend, traue ich mich doch, weil ich so frisch seid, ganz kurz einen weiteren Punkt zu behandeln. Wenn Lernen Lebensveränderung heißt und mein Auftrag als Lehrer, als Diener an Wort Gottes ist, Lebensveränderung herbeizuführen durch Lehre, wie kann ich das tun? Wie kann ich das tun? Lesen wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 2. Paulus hat so gemacht, wie er sagt in Galater 3, er hat den Leuten Christus als gekreuzigt vor Augen gemacht. Hier sagt er das, oder umschreibt er diese wunderbare Redewendung in 2. Korintherbrief. Der Dienst des Neuen Bundes zeigt uns Christus. Oh, ich weiß, Brüder, ich sage hier nur am Anfang, es gibt Brüder, die meinen, dass wir mit dem Neuen Bund nichts zu tun haben. Ja gut, wenn das der Fall ist, dann arbeiten wir nicht in den Fußstapfen Paulus. Denn sein Dienst war der Dienst am Neuen Bund. Und im Gegensatz zum Alten Bund wirkte er. Befähigt durch den Heiligen Geist schrieb er das, was Jeremia Kapitel 31 beschreibt. Die Grundsätze, die Gesetze Gottes, die göttlichen Prinzipien wurden zu Wünschen, Wunschvorstellungen, Herzensanliegen seiner Bekehrten. Der Dienst am Neuen Bund. Paulus kommt nach Troas, Kapitel 2, Vers 12, für das Evangelium des Christus und er sagte, mir ist eine Tür aufgetan worden im Herrn, aber ich hatte keine Ruhe in meinem Geiste, weil ich Titus, meinen Brüdern, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und zog fort nach Mazedonien. Wie gibt's sowas? Eine offene Tür fürs Evangelium. Und er geht nicht durch die Tür. Wieso? Weil es ihm anscheinend wichtiger war, mit wem er gearbeitet hat, als wo. Und das ist ein wichtiges Prinzip. Wo er gearbeitet hat, war zweitrangig. Mit wem er gearbeitet hat, das war erstrangig. Titus war nicht da. Er zog weiter. Wieso? Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzuge umherführt in Christo und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Örtlichkeit ist zweitrangig. An jedem Ort ist dieses Evangelium wirksam, Leute. An jedem Ort. Denn wir sehen Gott ein Wohlgeruch Christi in denen, die errettet werden und in denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch von Tote zu Tote, den anderen ein Geruch von Leben zu Leben. Und wer ist dazu tüchtig? Hast du je angesichts Des Evangeliums, das du verkündigst, dich gefragt, wer ist dazu tüchtig? Hast du je empfunden, die Last, das Gewicht dieser Aufgabe? Dass das, was du sagst im Auftrag Gottes, kann resultieren in ewige Seligkeit oder in einer heißeren Hölle. Ist das dir je klar geworden? Dass eines Tages dein Zeugnis vor Gericht verlangt wird und dass dein Zeugnis den Menschen verdammen wird, der deine Botschaft verwirft? Wer ist dazu tüchtig, ein Geruch zu sein, von Leben zu Leben oder von Tode zu Tode? Hast du je überlegt, wie ernst unser Dienst ist? Woher die Tüchtigkeit? Kann ich etwas tun, um das Leben eines Menschen zu verändern? Wir verfälschen nicht, wie die vielen das Wort Gottes. Wir treiben keinen Handel mit göttlichen Grundsätzen. Wir sind nicht drauf aus, reich zu werden mit dieser Botschaft. Es ist uns ganz ernst. Wir sind nicht Handelstreibende, sondern aus Lauterkeit, sondern aus Gott und vor Gott reden wir in Christo. Das sind zwei durchdringende Begriffe. Aus Gott und vor Gott. Aus Gott zu reden, was heißt das, Brüder? Ich glaube, dass wir das sehen in Kapitel 5, was es heißt, aus Gott zu reden. Vers 18. Alles aber von dem Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben, nämlich dass Gott in Christo war, die Welt mit sich selbst versöhnend, indem er ihre Übertretungen nicht zurechnet und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. So sind wir nun Gesandte für Christum, als ob Gott durch uns ermahnte, wir bitten an Christi statt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Zwei Worte haben mich gefesselt bei der Betrachtung dieser Worte. Die Welt mit sich selbst versöhnend, ihren Übertretungen mit nicht zu rechnen und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. In uns. Wenn Paulus gesagt hätte, in mir, das wäre okay. Fred könnte, er kommt davon. Er schrieb in uns. Und denkt, das aus auf Timotheus und andere. Und ich glaube, wir sind gemeint. Es ist nicht nur der Apostel der Nationen. Gott hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Ich habe es tatsächlich getan. Ich kann mich erinnern, einige Male in Evangelisationen, wo ich vor Menschen gestanden bin und ich sagte, Leute, was ihr jetzt hört, sind nicht die Gedanken von irgendeinem Armen. Gott redet heute Abend. Er redet durch mich und er erwartet von dir eine Antwort. Und mit der Antwort kommt eine Verantwortung. Und ich habe diese Stelle vorgelesen. Als ob Gott durch mich redet heute Abend. Glaubst du, das ist möglich? Oh, ich rede nicht davon, dass das, was ich sage, aufgeschrieben werden sollte und zur Bibel hinzugefügt. Aber wenn du weißt, was Gott sagen will in einem Abschnitt der Bibel, und du bist der Mann, diese Wahrheit den Leuten zu bringen, Gott redet durch dich. Und du redest aus Gott. Sage dir, Brüder, wenn das wirklich nicht nur in deinem Hirnkastel, sondern in deinem Herz zu wirken beginnt, es wird dein Dienst verändern. Dass du da stehst im Auftrag Gottes. Weißt du, wir beten das und wir singen das in Liedern vor der Wortverkündigung, rede zu uns. Und wir warten, dass du etwas sagst. Und dann steigt der Volk oben. Und ja, ja. Weißt du, wie das ist? Weißt? Aber sagte, Leute, wir treiben hier keinen Handel. Wir reden aus Gott. Und wir reden vor Gott. Ich finde es toll in Kapitel 6, Vers 1, mitarbeitend. Aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfanget. Mitarbeiten mit wem? Paulus und Timotheus? Nein, lies 1. Korintherbrief. Gottes Mitarbeiter. Überleg das, Geschwister, was Paulus hier sagen will. Leute, Gott hat eure Sünden, wie es hier steht, die Übertretungen nicht zugerechnet. Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt. Und der die Sünde nicht kannte, niemals erfahren hat Sünde in seinem Leben. Gott hat ihm zur Sünde gemacht und wir mitarbeiten. Weißt du, was das heißt? In dem Prozess der Erlösung eines Menschen, du arbeitest mit im Evangelium. Hast du das je erlebt? Hast du das je überlegt? Ist das dir je real in Wirklichkeit geworden? Wir treiben hier keinen Handel, sagt Paul. Wer ist tüchtig dazu? Wer ist groß genug? Wer ist begabt genug? Wer ist klug genug? Wir reden aus Gott. Und wir reden vor Gott. Und liebe Brüder, in dem Dienst am Wort Gottes, das ist ungeheuer wichtig vor Gott. Vor Gott zu reden. Das lesen wir in Kapitel 1, Vers 12. Unser Rühmen ist dieses, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt und Lauterkeit Gottes, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in der Gnade Gottes, unser Verkehr gehabt haben in der Welt und am meisten bei euch. In Lauterkeit und Einfalt, liest die Fußnote, in der unrevidierten natürlich, vor Gott. Weißt du, was das heißt? Jedes Gespräch ist zumindest ein Sechs-Augen-Gespräch. Ob du es weißt oder nicht. Aber man kann so leben, dass man bewusst in dem, was man sagt und in dem, was man tut, ist alles offen und transparent, denn ich rede vor Gott. So war Elia und sein Glaubenskind Elisa. So wahr Jehova lebt, vor dem ich stehe. Ahab, ich stehe nicht vor dir und nicht einmal vor deinem Weib. Ich stehe vor Gott. Oder wie der ungelernte Fischer sagte einmal, Gentlemen, des Hohen Rates, ob es vor Gott recht ist, auf Menschen mehr zu hören als auf Gott, müsst ihr urteilen, aber ich kann nicht anders. Denn er lebt vor Gott. Und wenn es geht um die Verkündigung des Wortes Gottes, wie was kann ich, wie kann ich es eindringlich genug sagen? Wir reden, wir treiben hier keinen Handel. Wir reden zuerst aus Gott und zweitens wir reden vor Gott. Das Herzensanliegen des Dieners. Ich habe auch ein Anliegen, Alex. Ich möchte dir einen Buchstabe beibringen diese Woche. In. Mein Anliegen. So toll, deine DLA. Nein, sein Herzensanliegen war Menschen. Es war, als ob sie geschrieben wären in seinem Herzen. Ist das dein Anliegen als Diener Gottes? Die Menschen? Geschrieben in deinem Herzen? Vers 3 bis 6. Der Dienst im Neuen Bund, Kapitel 3, Vers 3 bis 6. Gott befähigt uns dafür. Gott ist unsere Tüchtigkeit. Unsere Tüchtigkeit ist von Gott. Solches Vertrauen haben wir durch Christum zu Gott. Nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig sind oder was können, etwas zu denken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott. Er hat uns tüchtig gemacht zu denen des neuen Bundes. Das ist fantastisch. Von Gott befähigt, in Gemeinschaft mit seinem Geist. Überleg das mal, was ich jetzt sage. Das Leben eines anderen Menschen zu verändern. Oh, es waren die Gesetzesgelehrten. Sie haben gesagt, nein, ja, Paulus, dein Dienst. Ich meine, Korinth ist nicht gerade ein gutes Beispiel für das Evangelium. Schau mal, wie die Leute leben. Aber Paulus' gute Zuversicht ist er, dass Gott durch diesen neuen Bund, Gott durch diesen Christus, Christus an die Herzen des Menschen schreibt. Der Heilige Geist macht lebendig, der Heilige Geist macht gerecht. Ein herrlicher Dienst, sagt Paulus, wenn du weiterliest. Sicherlich der alte Bund war herrlich am Anfang, aber hier ist ein Dienst mit einer immer, der immer herrlicher wird. Also er erlebt die Veränderung in den Korinthern. Ein Korinther Perestroika. Stell dir vor, ein Korinther, ja, er war ein Homosexueller, ja, das ist richtig. Ja, wir sind unsere Gemeinde. Aber von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, zu Herrlichkeit, zu Herrlichkeit, zu Herrlichkeit, von einer Ebene bis zum nächsten. Ein Korinther hat sehr weit zu gehen, Leute. Aber wenn er durch den Geist Christus vorgestellt bekommt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wird er verändert, umgestaltet durch den Geist. Und liebe Brüder, das ist unsere Methode. Es gibt eine andere. Du sollst nicht, oder du musst das, oder du musst mehr beten, du musst mehr evangelisieren. Du musst mehr das und du musst mehr jenes. Die ganze Imperativen ohne deren textlichen Rahmen. Das ist so wunderbar. Hast du bemerkt, die 34 Imperativen von Petrus und 1. Petrus, wie sie eingebettet sind in den köstlichen Wahrheiten des Christentums? Es gibt einen anderen Dienst. Christus vorzustellen. Male den Leuten Christus vor Augen. Zeige ihnen den Zusammenhang zwischen dem Prinzip, zwischen der erwünschten Wirkung und dem herrlichen Christus. Darby, also er kannte vieles, was uns kostbar geworden ist, vertraue ich. war konfrontiert mit einer freikirchlichen Welt und einer Kirchenwelt. Was hat er getan? Darby meinte, dass es besser wäre, anstatt mit anderen zu anfangen, über die Art und Weise des Zusammenkommens zu sprechen und so weiter, ihnen Christus unter drei Aspekten vorzustellen und versuchen, erstens, als Gestorbenen auferstanden, Rechtfertigung durch den Tod und die Auferstehung Christi. Zweitens, als erhört und verherrlicht zu Rechten Gottes, die Bildung der Gemeinde in Verbindung mit dem erhörten Christus und dem von Himmel her gesandten Heiligen Geist. Drittens verkündigt er Christus als wiederkommend, um die Heiligen zu sich zu nehmen und die Welt zu richten. Er sagte, dass die Reformation nicht über Punkt 1 hinausgegangen sei und dass die meisten Christen keine klaren Vorstellungen von Punkt 2 und 3 hätten. Es sei aber wichtig, dass sie diese großen Wahrheiten verstünden. Von Bible Treasury. Der Max Wermundschöcker, wie der heißt, schrieb in seiner Darby-Biografie: Für Darby bedeutete Dienst, Christus den Menschen mittels der Heiligen Schrift vorzustellen, um ihn dazu zu bringen, dass er unmittelbar und direkt mit Gott zu tun hat. Brüder, das ist der. Den Menschen Christus vorzustellen mit dem Ergebnis, dass er nach der Verkündigung, er hat den Eindruck, ich habe mit Gott zu tun. Und wenn Gott dich dazu benutzt hat, das war Gottes Ding. Der Geist der Freiheit befreit Menschen von falschen Vorstellungen, zeigt uns, wer Gott wirklich ist. Der Lichtglanz, der Erkenntnis Gottes im Angesicht Christi. Christus, der selbst das Bild Gottes ist. Wir predigen Christus, schreibt Paulus hier in Kapitel 5. Das Bild Gottes. Christus zeigt mir, wie Gott ist und wie der Mensch sein soll. Und in erster Linie predigen wir ihn. Und eben so werden wir in Gottes Händen benutzt, das Leben anderer Menschen zu verändern. So viel über den Diener, so viel über seinen Dienst.